Dankeschön. Heute geht's auf alle Kanäle, überall. Der Trump wird Präsident und wird vereidigt und so weiter, so Inthronisierung. Und weißt du, und die haben immer, oder Herr Trump hat einen Spruch, Amerika zuerst. Und ich möchte sagen, Jesus zuerst. Halleluja. Und ich möchte widersprechen. Weißt du, denn in meiner Bibel heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach Deutschland und nicht nach Amerika und nicht nach Geld und nicht nach Arbeitsplätzen und nicht nach, was weiß ich, materiellen Dingen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch solches alles zufallen. Weißt du, die Präsidenten kamen und gehen wieder. Ich denke nur, Obama, der kam mit dem Sprichwort, yes, we can, ja, wir können. Und was hat er alles groß geschafft? Die Welt wurde, ist immer noch dieselbe geblieben, hat sich nicht viel verändert. Und dieser Präsident wird auch gehen und wird ein anderer kommen, der wird was anderes können. So, die Welt, die dreht sich weiter. Ob da einer da ist und so intronisiert hat. Aber was ich gedacht habe, sowas blüht uns noch, ihr Lieben. Jeder einzelne von uns wird auch eines Tages intronisiert, wird vor Jesus stehen und wird sein Eid ablegen. Ja, Herr, ich habe dich gekannt, ich habe dich geliebt. Du warst für mich das Wichtigste, du warst Nummer eins für mich. So, das ist die Botschaft, die ich heute weitergeben möchte. Du bist erlöst. Und zwar erlöst von den Schuldgefühlen, erlöst von der Vergangenheit, erlöst von all dem Negativen, erlöst von dieser Welt. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Halleluja. Halleluja. Und ich sage eines, ich beobachte die Weltgeschichte mit sehr offenen Augen. Wenn Menschen ihre Nation hochheben, da gibt es keine Erweckung. Also im Dritten Reich, als man die deutsche Nation so hochgehoben hat, gab es keine Erweckung. Und immer wenn die Nation groß gemacht wird, kann der Herr nicht zum Zug kommen. Deshalb, Jesus ist der Erste. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und wir machen einfach weiter. Mein Thema heute ist, löse dich von deinen Schuldgefühlen. Erlösung hat schon längst begonnen. Da muss noch niemand mehr kommen und die Erlösung uns bringen. Die Erlösung ist da, die müssen wir nur annehmen und umsetzen und anfangen als Erlöser zu leben. Als Erlöser sich zu benehmen. So, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen wird das Thema sein, was ist unsere Bestimmung? Und ich meine die Bestimmung für alle Menschen. Wir werden geboren, die Bestimmung ist zu sterben. Das ist Nummer eins. Aber Gott hat mir ein paar andere Gedanken gegeben, die mir genauso groß sind. Wir sind bestimmt, einfach zu kämpfen. Wir sind bestimmt, ja, zu arbeiten. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Steht in der Bibel. So, wir haben eine Bestimmung. Eine ganz normale irdische Bestimmung. Und wir sind bestimmt, Jesus Christus als den Herrn unserer Seele, unseres Lebens anzunehmen. Und wer an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Unsere Bestimmung. Was ist unsere Bestimmung? Noch viel mehr. Nach dem Reich Gottes zu trachten. Am Sonntag werde ich über unseren Lebenskompass sprechen, Gottes Kompass für dein Leben. Und zwar, Gott hat in uns etwas hineingegeben, seinen Geist. Ich habe mal als Junge, was als Junge, junger Mann war ich, Brieftauben gezüchtet. Und diese Brieftauben, ich habe mal ein einziges Mal meine Brieftauben losgeschickt und nach Holland. Und diese Taube kam wirklich zu mir wieder zurück, in den Bayerischen Wald. So, ich wusste ganz genau, wo ich wohne, wo ihr Stall ist. Und dann habe ich mich erkundigt, woher wissen die Brieftauben, wo ihre Heimat ist und wo sie zu Hause sind. Zuerst, man muss sie einsperren, dass man sich ein bisschen gewöhnt an die Umgebung und. Aber dann, eine Brieftaube macht einen Kreis und dann orientiert sie sich nach der Sonne und dann findet sie ihren Weg. Und Holland und Bayerischer Wald ist schön weit. Verstehst du? Aber sie wusste ganz genau, wo ihr Stall ist, wo sie zu Hause ist, wo ihre Familie ist und wo sie kommt. Also, Gott hat in uns einen Kompass hineingebaut. Und jeder weiß, was sich gehört und was sich nicht gehört. Was anständig ist und was nicht anständig ist. Was normal ist und was nicht normal ist. Also darüber werde ich sprechen, über diesen Kompass. Weißt du, eigentlich, wenn du richtig Christ sein willst, brauchst du, Entschuldigung, niemand soll mich falsch verstehen, da brauchst du keine Bibel und keine Gemeinde und keinen Pastor und sonst nicht. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, was zu machen und was nicht zu machen ist. Aber es ist gut, wenn man Gemeinde hat. Es ist gut, wenn man die Bibel hat. Es ist gut, wenn man die Predigt hört. Aber normalerweise, wenn du irgendwo wärst, du kannst ohne all dem im Glauben leben, Gott gefallen und das Ziel erreichen. Gottes Kompass für dein Leben, darüber werde ich sprechen. Und am kommenden Mittwoch, so Gott will und wir leben, lebe ein Überwinderleben. Lebe ein Überwinderleben. Denn das ist unsere Bestimmung, Überwinder zu sein. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. So, ganz herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten und lad noch andere ein. Und bete mit, dass Gott Menschen segnet, denn wir sind in den letzten
Zeit und wir müssen uns vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Jesus wird bald wiederkommen. Die Zeichen sind eher ernst, verstehst du? Sehr ernst sogar. Und lass uns nicht in Selbstsicherheit wiegen, ja, uns kann nichts passieren. Über Nacht kann die Welt ganz anders aussehen. Über Nacht. Du bist erlöst. Erlösung hat schon längst begonnen. Ich möchte heute aus den Apokryphen die Judith nehmen. Schöner Name, Mädchenname, Judith. Die ist eine ganz tolle Frau gewesen, gottesfürchtige Frau, eine Witwe. Und sie geht unbewaffnet ins Lager der Assyrer rüber und zum General Holofernes und haut ihm den Kopf ab. Die tolle Frau. Verstehst? Verdreht der Mann den Kopf und haut ihn ab. Macht ihn betrunken und so weiter mit seinem eigenen Schwert. Ich will sagen, die Erlösung hat stattgefunden und die meisten wissen es gar nicht. Die meisten haben es nicht begriffen. An der Geschichte von Judith möchte ich die Erlösung versuchen, dir zu umschreiben. Denn das Buch Judith ist im Judentum bekannt. In der Septuaginta wurde es aufgenommen. Martin Luther hat es nicht ganz, nicht die Apokryphe nicht so in der Bibel aufgenommen, aber er hat sehr viel auch darüber gepredigt. Trotzdem ist eine Geschichte. 100 Jahre vor Jesus, vor Christi Geburt, wurde das Buch abgefasst. So, Judith übernimmt die Rolle, indirekt die Rolle des Moses, rettet das Volk Israel von den Assyrern, von den Belagerern. In Judith 8, Vers 7, da lese ich diese Geschichte. Diese Judith, sie hatte eine schöne Gestalt und ein blühendes Aussehen, also war eine tolle Frau. Ihr Gatte Manasse hatte ihr Gold und Silber, Knechte und Mägde, Felder hinterlassen zu ihrem Besitz. Niemand konnte ihr etwas Böses nachsagen. Denn sie war sehr gottesfürchtig und trotzdem haut sie den Kopf ab. So, die Judith, sie war ganz anderer Ansicht als die Ältesten da in der Stadt, Betulia, wo sie lebte. Also sie haben gesagt, die Ältesten haben gesagt, wir können nichts dagegen tun. Aber diese Frau, die sagte, wir können, yes, we can. Denk an diese Geschichte. So, ja, wir können. Und hat den Leuten, den Ältesten, Mangel an Gottvertrauen vorgehalten und sie sagte, erlaubt mich rüberzugehen, Kapitel 8, erlaubt mich rüberzugehen ins Lager der Assyrer, ich will mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade, will ich den Sieg euch bringen. Und Gott wird uns Sieg schenken, denn wir vertrauen Gott. Gott will nicht, dass wir beherrscht werden, dass wir kontrolliert werden, dass wir manipuliert werden. Gott will, dass wir frei sind und ja, unser Leben entfalten und glücklich sind. Denn sie hatte Vermögen gehabt, sie hat alles gehabt, aber sie konnte das nicht alles bewirtschaften und verwalten, weil die Feinde das Land besetzt haben. So. Nachdem die Ältesten gesagt haben, Judith, wenn du das alles glaubst, wenn du das dir vorstellen kannst, dass Gott uns Rettung und Heil schenken wird, dann geh im Namen Gottes. Und dann hat sie angefangen, Kapitel 9, zu fasten, zu beten und sich zu schmücken und sich schön anzukleiden, sich herrlich zu machen, damit sie also den Männern gefällt, denn sie wollte ja dem Holofernes gefallen, seinen Kopf wollte sie verdrehen. Und sie hat in ihrem Herzen die Eingebung gehabt, wenn der Kopf tot ist, wenn der Kopf nicht mehr da ist, wenn der Mensch nicht mehr, der General nicht mehr funktioniert, dann haben wir den Sieg. Dann haben wir den Sieg. Das war in ihrem Kopf und dann nimmt sie ihre Magd mit und geht ins Lager der Assyrer. Dort angekommen, erregte, heißt es weiter, Kapitel 10, erregte sie die Schönheit, durch ihre Schönheit das Aufsehen der Soldaten. Eine tolle Frau. Und dann wurde gepfiffen und was weiß ich, gab es Aufsehen im Lager der Assyrer. Und diese Judith wurde sofort zu Holofernes geführt. Lies diese Geschichte, eine tolle, ist ein Roman. So, was ist aus Roman daraus geworden, aus dieser ganzen Geschichte? Inwieweit es wahr ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist gut zu lesen. Und dann, es gelang ihr durch ihre klugen Reden, diesen Holofernes zu betören, Kapitel 11, so dass sie die Freiheit erhielt, du kannst gehen, du kannst kommen, du kannst machen, du bist eine tolle Frau. Mach, was du willst. Also sie hat Narrenfreiheit gehabt dort im Lager, ging aus und ein, so steht es auf jeden Fall in diesem Bericht. Und nach 40 Tagen sagte du, jetzt bin ich schon so lange bei euch, ich mache jetzt ein Mahl. Lass uns ein Festmahl machen, lass uns happy sein. Die verhungern da in Betulia, in der Stadt, verstehst du? Sie hat den Kopf verdreht. Sie hat den Kopf verdreht. Und zu Ehren von Holofernes gab sie ein Fest, Kapitel 12, und er wurde so betrunken, dass, ja, dann ließ er sich in sein Zelt und schlief ein und schnarchte richtig, kann ich mir vorstellen, betrunken und so weiter. Und dann in diesem Moment nimmt diese Judith das Schwert von Holofernes und schneidet ihr den Kopf ab, Und dann verpackt es in einen Beutel und tragt es rüber dann in die Stadt Betulia. Und Kapitel 13 können wir lesen, dass die Leute in Bethulia erschraken, dass sie sahen, der Kopf von Holofernes, von diesem General, der uns belagert, sein Kopf ist hier. Und sie wussten, jetzt wird Gott uns Sieg geben. Und da wurde sogar der Achior, dieser, ja, ein Samariter, der dort auch, ja, im Rat was zu sagen hatte, dass er sagte, ich will jetzt ein Jude werden. Als er sah, dass Gott so gnädig ist, dass Gott Gelingen schenkt, wenn man Gott vertraut, wenn man etwas wagt und wenn man vor nichts Angst hat und vor nichts zurückschreckt, da bekehrt er sich zu der jüdischen Religion. Nur nebenbei jetzt. Und nach dem Rat von Judith nachher, Kapitel 14, hat sie gesagt, und jetzt fallt mal raus, macht einen Ausbruch, tut so, als wenn ihr jetzt Krieg, als wenn ihr jetzt, ja, die angreift, und dann müssen sie ja aufwachen, diese Betrunkenen, vor allem der Holofernes muss aufwachen, aber der wachte nicht mehr auf. Der kam nicht mehr zu sich. Lies diese Geschichte, eine tolle Geschichte, so, da brauchst du keinen Fernseher, kein Krimi, kein Märchen und gar nichts. Das wird dich inspirieren und so weiter, und da weckten sie den Holofernes, und der Holofernes wacht nicht auf. Und dann gucken sie, traut sich jemand rein und weckt ihn und merkt, der Mann ist ohne Kopf. Nur zur Information, Kapitel 15 und so weiter. Und was, die sind durcheinander geraten, Kapitel 16. Und sie erschraken so, dass die so blamiert sind, dass sie so bloßgestellt sind, dass sie so, ja, an die Wand gehängt worden sind. Und dann haben sie den Kopf von Holofernes aufgehängt. Das ist euer Starker. Das ist euer General. Verstehst du? Ohne Kopf. Wenn du das weißt, der Teufel ist besiegt. Das ist ein Bild auf den Teufel, auf unseren Widersacher. Wenn du weißt, der Teufel ist ohne Kopf, sein Leichnam ist noch da, verstehst du? Weg ihn ruhig, weg ihn ruhig, weg ihn ruhig. Verstehst du? Der kann nichts, der wird nichts tun. Und dann beginnst du ruhig, entspannt, gelassen, ja, aufzustehen und zuerst mal auszufallen, machst kleine Spaziergänge vor der Stadtmauer und ja, der Kopf ist weg. Und wenn der Kopf weg ist, kann die Hand nichts tun. Nur jetzt für Information. Dein Bedränger ist besiegt. Wenn du das weißt, liest mal, das ist etwas für das geistliche Leben. Übertrag es auf dein geistliches Leben. Mein Ankläger ist besiegt. Mein Richter ist besiegt. Mein Lästerer, mein Widersacher ist besiegt. Der ist ohne Kopf. Was will er groß machen? Dein Feind ist ohne Kopf. Und der steckt bereits im Sack. So wie es hier in Judith heißt, euer Starker ist in Sack und Asche. Ja, der hat mit Asche bestreut in der Geschichte, wenn du weiterliest, damit nicht so viel Bluttropfen ringsherum zu sehen sind und dass ihr Blutspuren hinterlässt. Deine Feinde, die dich belagern, weißt du, die mögen vor den Toren stehen, aber ohne Holofernes können sie nichts ausrichten, ohne diesem Starken. Und in der Bibel heißt, im Neuen Testament sagt Jesus, der Starke ist gebunden. Der Starke ist besiegt, der Teufel ist besiegt, was es auch immer heißt. Dein Bedränger, der dich fertig machen möchte, ist besiegt. Und wenn du dann auf deine Hinterfüße stellst und sagst, nein, ich glaube daran nicht. Jesus ist der Herr, Jesus ist der König, er ist der Größte, der Stärkste, der Mächtigste, der Herrlichste. So, auch der David, wenn du den Starken überwindest, und der David hat den Goliath überwunden, und dann bist du kein Sklave mehr, dann kann er dich nicht mehr fertig machen. Wenn der Starke besiegt ist, aber du musst zuerst den Sieg in deinem Herzen haben. Hier fängt es an. Nicht, dass du jetzt den Goliath siehst und wegläufst. Nein, du musst schon vorher wissen, ich habe mit dem Löwen gekämpft. Ich habe mit dem Bär gekämpft. Ich habe mit dem Wolf gekämpft. Ich habe mit dem Rehbock gekämpft. Verstehst du? Oder mit dem Elch oder mit was auch immer. Du weißt, Gott hat mir Sieg gegeben, schon in kleinen Dingen. Und der Sieg wächst mehr und mehr. Und dann gehst du auf diesen Goliath zu, im Namen Gottes. Was willst denn du? Du bist nicht mehr in der Hand des Feindes, wenn du innen drin stark bist. Und deshalb, deine Stärke, deine Kraft fängt im Herzen an. Das Reich Gottes ist in uns. Halleluja. Preis dem Herrn. Du bist nicht mehr in der Hand deiner Feinde, deshalb, weil du Jesus gehörst. Weil du Jesus dein Herr ist. Und nun deshalb, weil Jesus das letzte Wort hat in dir. Und du hast den Teufel im Sack. Ja. Hier ist er, euer Starker. Weißt du, erlöst du. Jetzt bitte, ich werde hier eine andere Art des Evangeliums verkündigen. Vielleicht sagst du das komisch, Bruder Matthäus, so habe ich es noch nie gesehen. Und ich möchte sagen, ich habe als junger Christ auch vieles nicht so gesehen. Ich habe gedacht, wir sind arme, elende Sünder, wir sind verloren, wir müssen kämpfen und uns abmühen und so weiter. Nein, ich lebe vom Sieg her. Ich lebe vom Thron her. Ich lebe von der Herrlichkeit her. So Erlöste, bitte halte ich fest, was ich dir sage, sind Freischärler, Partisanen. So wie diese Judith hier, die einfach sich fertig macht und die setzen sich durch, sie gehen ins Feindesland, sie schrecken nicht zurück. Weißt du, und von einer Frau, was will denn die ganze Armee von einer Frau, weißt du, von einer Frau muss man keine Angst haben. Wir haben ja andere Geschichten noch in der Bibel. Lies mal, wie Frauen gesiegt haben. Das schwache Geschlecht. Und Christen, wir sind das schwache Geschlecht. Wir sind schwach, wollt ihr machen? Aber wir haben den Kopf des Feindes. Und das ist wichtig. So, wahre Christen sind Freischärler. Sie warten nicht, bis irgendjemand was tut, sie tun was. Sie unternehmen was. Und du hast Jesus im Herzen und deine Magd, das ist der Heilige Geist. Deine Magd ist der Heilige Geist, dein Tröster, dein Beschirmer, dein Helfer, der dir zur Seite steht und der wird bei euch bleiben ewiglich. Und du nimmst den Heiligen Geist an deine Seite und du gehst jetzt ins Feindeslager rüber. Und wir sollten Mut haben und Zivilcourage haben, ins Feindeslager zu gehen, was das auch immer heißt. Ich werde nachher noch ein paar Gedanken weitergeben. Jetzt ist der Teufel nicht mehr dein Problem, denn er ist besiegt. Der Teufel ist nicht mehr dein Problem. Der liegt unter der Decke, dieser Holofernes. Das ist nicht mehr dein Problem, denn du hast jetzt den Frieden Gottes. Er ist besiegt. Und wir sollen viel mehr den Sieg Jesu singen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Überwunden, überwunden. Du bist begnadigt. Zuerst einmal das. Wenn du das weißt, du bist begnadigt. Jesus hat für mich alles bezahlt. Er hat es überwunden. Und mein Thema heute ist, lebe ohne Schuldgefühle. Jesus hat deine Widersache besiegt. Er ist diese Judith, die rüberging und dem Starken den Kopf abgeschlagen hat. Der Schlange den Kopf zertreten. Wir haben diese Bilder in der Bibel. Muss man drüber nachdenken. Fang an, ohne Schuldgefühle zu leben. Du musst nichts mehr tun. Ich muss vergessen. Ich muss vergeben. Ich muss, was weiß ich, irgendwie lösen. Nein. Das alles, was dich belastet, dich bedrückt, was dich ja belagert, das kannst du loswerden, indem du Jesus abgibst. Hier ist der Starke. Die Assyrer, deine Belagerer, was sie auch immer sind, Assyrer waren gnadenlose Leute, dass der Jona nicht mal zu denen nach Ninive gehen wollte. Sie trachten nach deinem Leben. Weißt du, sie trachten, um dich zu zerstören. Wer seid ihr, dass ihr da so stark seid? Du weißt ja, in der Geschichte auch, da steht da draußen der eine General und sagt ja, euer Gott hat nicht geholfen, dort und dort und dort, und der kann euch auch nicht helfen. Der Teufel lästert. Der ist der größte Lästerer, der es überhaupt auf diesem Universum gibt. Und er lästert deinen Glauben, deinen Frieden. Er verlästert dich. Was bist du? Bist du eine Frau? Bist du nur Arbeiter? Bist du nur Angestellter? Bist du nur, ja, was weiß ich, ein elender Mensch? Und ich sag dir eines, wenn der Kopf bei diesem Holofernes nicht mehr da ist, der Starke ohne Kopf ist und keinen Kopf mehr hat, kann er nichts mehr sagen, kann nichts mehr befehlen, kann nichts mehr kommandieren, kann nicht mehr anklagen. Der Starke ist erledigt. Und die können nur eines, rennen. So war es beim Goliath. Als der Starke fiel, und beim David, als der Starke fiel, dann rannten die Philister und sie machten eine große Beute. Köpfe deinen Feind. Entschuldigung, werde ein Freischärler, köpfe deinen Feind mit seinen eigenen Waffen. David hat es getan, Judith hat es getan. Weißt du, der Feind redet dir Schuldgefühle ein und sagt, du betest zu wenig, glaubst zu wenig, gibst zu wenig, tust zu wenig, bekennst zu wenig, du bist untreu. Was weiß ich, was er dir alles erzählt, was du alles bist, liest zu wenig die Bibel, wendest zu wenig an, verstehst zu wenig. Er redet lauter Komplexe dir ein. Lass dir vom Heiligen Geist diese Dinge dir alle auszureden, dass du das nicht bist. Lass dem Heiligen Geist, dass er dir zeigt, das bin ich nicht. Nein, das war ich schon. Das war mal gewesen. Sokrates ist irgendwo in Athen auf irgendeiner Plattform, wo irgendwo steht er, und da steht ein Student mit seinem Kopf, seine Büste und so weiter steht da, und dann sagt einer, gaukelt einer und erzählt, ich kann, wenn ich dein Gesicht angucke, kann ich dir genau sagen, du bist ein Egoist, ein Säufer, ein Fresser und was weiß ich alles, du bist unzuverlässig und dergleichen. Und dann steht Sokrates, hat Sokrates nicht gekannt, dieser Philosoph, der so geschwätzt hat, der Bild eines Menschen so vom Gesicht her darstellen oder beschreiben konnte. Und dann steht er und er sagt, und dieser Mann ist unzuverlässig, es geht über Leichen, auf den kannst du nicht verlassen. Und was passiert? Dann schubst der Student den Sokrates und sagt, Meister, sag doch was. Sag doch was. Dann sagt er, da alles stimmt, was er sagt. Was? Dass du das bist, was er dir erzählt hat, bevor ich Philosoph wurde. Das war ich alles. Und genauso auch bei uns, bevor wir Christen werden, bevor wir den Heiligen Geist empfangen, da sind wir. Wir sind wilde Säufer, Fresser, Hurer, Diebe, Mörder, Lügner, alles, das sind wir. Aber jetzt bin ich Christ geworden. Oder wie Sokrates sagt, jetzt bin ich ein Philosoph geworden. So, der Teufel möchte die Schuldgefühle einreden. Weißt du, vor deinem Gesichtszug, ja, du bist so richtiger Rabauke. Du bist so unzuverlässiger Typ. Aber das, was drin ist, das hat sich verändert. Der Feind redet die Schuldgefühle ein. Höre, wie der predigt. Weißt du, wie er dich von Gott abbringen muss, will, sag doch deinem Gott ab. Das ist es, wie der Teufel. Guck mal, wir haben schon so viel Negatives erlebt. Wir haben so viel Trübsal schon ertragen müssen. Ach, weißt du, es lohnt sich doch nicht. Er redet dir ständig negative Gefühle ein, will dich vom Glauben abbringen, will dich von der Liebe abbringen. Er will dir alles zerstören. Weißt du, er redet dir die Gefühle von Minderwertigkeit ein und Schuld. Und nicht nur das, sondern er malt es noch, er vergrößert es. Er macht aus einer Mücke einen Elefanten. Er sagt, schau das mal an. Und du kannst Gott nicht recht machen. Du kannst dich bemühen, so viel du willst. Du wirst Gott nicht recht machen können. Er ist so hoch, so heilig, so gerecht. Und dergleichen. Und du wirst vor Gott nicht bestehen. Und weißt du, wenn schon dein Geist, dein Herz, die Medien, die da sagen, das schaffst du sowieso nicht. Der Teufel versucht dich abzubringen. Durch Gesetzlichkeit. Guck mal, dann nimmst du vor, Silvester oder Neujahr, dann nimmst du vor, ich mache das nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich mache das nicht mehr und das, ich werde dann noch mehr und mehr tun. Wir haben schon 20 Tage, der 20. Januar heute. Was ist noch von deinen Vorsätzen geblieben? Jemand hat einmal gesagt, der Weg zur Hölle ist mit lauten guten Vorsätzen gepflastert. Dann nimmst du vor, ich mache das und so weiter. Und dann schon, da siehst du schon die Wurst hängen, da siehst du den Brathähnchen, da siehst du schon, was weiß ich, die Leckereien, die Süßigkeiten und schon läuft der Saft im Mund zusammen. Ja? Ich sag dir, eines der Teufel versucht dich fertig zu machen. Du hast dir vorgenommen zu beten und zu fasten. Und es ist eine gute Zeit, jetzt zu beten und zu fasten. Aber was machst du? So gut schmeckt das Essen nie. Verstehst du, keine andere Zeit, als wenn du beten und fasten möchtest. Verstehst du, dann kocht der Mittag, dann kocht der Wirt, ganz toll. Dann gehst du an der Kneipe vorbei, da kommt schon der ganze Duft dir entgegen. Gott will dich aus der babylonischen Gefangenschaft rausholen. Weißt du, dass du mit Schuldgefühlen belastet bist? Und ich meine, die Schuldgefühle entstehen, dass du menschengefällig wirst und versuchst, menschengefällig zu werden. Gott will dich befreien von der Menschenhörigkeit. Gott will dich befreien von der Menschenfurcht. Also, dass du aus Angst, weißt du, ich kann doch die Leute nicht verletzen, ich kann doch die vor den Kopf stoßen, ich kann doch das und das nicht. Ja, du glaubst gar nicht, was du alles kannst, wenn du willst. Meistens willst du es nicht. So, der Teufel versucht dich, ja, damit im Geisterglauben, mit was weiß ich, irgendwelchen Verwünschungen, Verfluchungen, dich fertig zu machen. Also, weißt du, da ist eine Hexe vorbeigelaufen, der hat so gezaubert, der hat so einen bösen Blick. Da gibt es alles, was die Leute alles haben. Und dann kriegst du solchen Aberglauben und dann hängst es. Weißt du, der gönnt mir nichts, der beneidet mich. Fürchte Gott. Und du hast deinen Holofernes besiegt. Fürchte Gott. Diese Judith, hübsches Mädchen, hübsche Frau, 3 Jahre Witwe. Und die sagt, ich lass mich nicht unterkriegen. Und ich lass mich nicht fertig machen. Ich versuche die Wende herbeizuschaffen. Fürchte Gott. Und dein Goliath, dein Riese, dein Problem hat keinen Kopf mehr. Verstehst du, so einfach geht es. Du musst nur Gott fürchten. Ja, da werde ich Mörder. Die Frau ist Mörderin geworden. Steht ja in der Bibel, du sollst nicht töten. Verstehst? Ja, und jetzt, ja, guck mal, jetzt habe ich den Kopf von Holofernes hier mitgebracht. Was denken die Leute? Und die Leute in der, die Ältesten in der Betulia in der Stadt haben gesagt, das kannst du nicht machen, das geht nicht, das ist nicht, das ist gegen das Gesetz Gottes, was du davor hast. Denk drüber nach, über diese Geschichte. Diese Geschichte steht nicht umsonst in der Bibel. Jesus rettet und befreit dich von Schuldgefühlen. Es geht um das Werk Gottes, um das Reich Gottes. Weißt du, deine Gefühle, die wollen dich entwürdigen, deine Emotionen wollen dich beschämen, das kann's nicht, weißt, was denken die Leute, was reden die Leute, wenn ich das tue? Überleg einmal. Es gibt so viele entehrende, niedermachende, demütigende Gefühle und du sollst diese Gefühle loswerden. Hätt dich bloß. Weißt du, ich habe Christen, es tut mir leid, dass ich das hier einfach plaudern, aus der Schule plaudern soll. Weißt du, wir hätten mehr beten sollen, da wäre das und das nicht passiert. Verstehst du? Weißt du, ich denke nur, jemand hier irgendwo in Berlin, Charlottenburg, oder ja, ich glaube Charlottenburg ist es, da hinten Martin-Luther-Straße, und so weiter, da passiert an der Kreuzung, passieren ständig Unfälle, und weißt du, da sind Leute so abergläubisch, ja, wir müssen mehr beten, die Mächte binden, dass keine Unfälle passieren. Weißt du, als sie mir sagte, ja, Bruder Matthäus, das könntest du auch nicht mitbeten, dass bei uns da weniger passiert und weniger kracht, habe ich gesagt, schreib an Stadtverwaltung, wir sollen ein paar Ampeln hinstellen, Fußgängerüberweg schaffen, versteht? Und dann musst du nicht so viel beten, in aller Liebe, weißt du, aber wir fühlen uns schuldig. Jemand rief mich an, vor gar nicht so langer Zeit, dass irgendwo was passiert in der Welt und so weiter. Hätten wir gebetet, wäre das Erdbeben nicht passiert. Weißt du, das ist Unsinn. Aber solche Leute leben mit Schuldgefühlen, die der Teufel ihnen einsuggeriert. Christus hat uns frei gemacht. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist die Freiheit. Weißt du, Gott sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Also da ist kein Platz für Demütigung und Niedermachen und Entehrung und Beschämung und Entwürdigung. Wir sind Kinder Gottes, von Gott geliebt, und zwar bedingungslos. Bedingungslos. Die Juden wollten den Namen Jesus auslöschen. Und je mehr sie ja an diesem Namen radierten und löschten und kratzten und so weiter und eliminierten, umso populärer wurde Jesus. Und deshalb, je mehr der Teufel an dir rumkratzt, desto populärer wirst du. Weißt du, plötzlich, und ich möchte sagen, was Christen haben ein Problem. Ja, über mir reden sie, über mir schwätzen sie oder über mich erzählen sie dumme Geschichten. Je mehr dumme Geschichten über dich erzählt werden, desto populärer wirst du. Desto mehr wirst du bekannt. Weißt du, wenn niemand über dich redet, dich niemand verflucht, dich niemand verdammt, weißt du, du wirst nicht populär. Aber Jesus hat man verdammt, ihn hat man gekreuzigt. Was wäre passiert, wenn Jesus im Bett gestorben wäre? Denk nur mal drüber nach. Kein Mensch hat darüber nachgeredet, ja, sterben alle im Bett. Aber dass er jetzt am Kreuz mit einem Justizmord hingerichtet wurde, verstehst du, ungerecht hingerichtet wurde, das hat die ganze Welt erschüttert. Sowas darf es nicht geben, sowas kann es nicht geben, soll es nicht geben. Hab keine Angst, wenn der Teufel an deinem Image kratzt. Das ist meine Botschaft. Hab keine Angst. Weißt du, ich habe in meinem Leben, diene schon fast 50 Jahre dem Herrn Jesus, und was, wie viel Druckerschwärze die Zeitungen verschrieben haben oder was die Leute alles gebappelt und geschwätzt und geredet und gemacht haben. Ich dürfte schon gar nicht mehr leben, aber ich lebe sehr gut und in bester Gesundheit. Eigentlich, verstehe, mir fehlt eigentlich nichts groß. Ich weiß, weißt du, aber je mehr die schimpfen, desto wohler geht's mir. Schiller hat einmal gesagt, ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Weißt du, das Geschwätz der Leute, jetzt hör mir gut zu, ob du es glaubst oder nicht, ist es dahingestellt, macht dich berühmt. Denk nur jetzt an diesen Trump mit seiner Geschichte, verstehst du? Weißt du, die Leute haben den geschimpft, keiner hat geglaubt und so weiter, so ein Neuling, ein Newcomer. Aber was ist aus dem geworden? Ja, und dann twittert er sogar aus der Toilette oder wo auch immer, da kannst du nicht lassen. Nur als Beispiel. Und dann reden sie über seine 140 Buchstaben, die er in Twitter setzt. Ist der Ruf mal ruiniert, dann lebst du ungeniert, dann genießt du dein Leben, dann sagst du, naja, was soll's, mir geht's gut. Dann kannst du frech sein, dann kannst du kess sein, dann kannst du forsch auftreten und schneidig sein und sagen, hallo, ich bin's. Dann kannst du dir alles leisten. Hör mir gut zu, ich will dir die Wahrheit sagen. Denk an Jude, diese Geschichte, nimm als die Ausgangsbasis in der Bibel. Im Römer Kapitel 8, Vers 33, da heißt es, wer oder was will der Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der uns gerecht macht. Wer, und deshalb, ich sage dir eines, pass auf, niemand hat ein Recht, dich zu beschuldigen, dich niederzumachen, dich fertig zu machen, dich dreckig zu machen, dich zu verdammen und zu verfluchen. Gott ist der, der gerecht macht. Und Gott hat verboten, richtet nicht. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und weißt du, wenn Gott sagt, richtet nicht, das gilt für dich und für mich selbst auch. Ich darf mich selbst auch nicht richten, dass ich mir Schuldgefühle einsuggeriere und einrede. Erlaube dir selbst nicht, dass dich jemand anklagt und klagt dich selbst auch nicht an. Ich habe unschuldig Blut vergossen, Judas. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Und dann hängt er am Strick. Und so viele Menschen geraten in Depression, begehen Selbstmord, weil die mit den Schuldgefühlen nicht fertig werden. Ich habe Schuld auf mir geladen. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Ich habe den Heiland verleugnet, den Heiland verraten. Ich habe nicht so gelebt, wie ich hätte leben sollen. Weißt du, bei Gott ist Vergebung da. Und ich möchte heute auch über Vergebung was sagen. Erlaube nicht, dass jemand dich anklagt. Akzeptiere diese ganzen Anklagen nicht, sagt, hinter mir, Satan hinter mir. Was die ganzen Vorwürfe, was die Leute über dein Leben machen. Egal, was passiert ist, egal, was geschehen ist. Der Teufel hat kein Recht, die Menschen haben kein Recht, niemand hat ein Recht, dich anzuklagen. Gott ist es, der dich gerecht macht. Und wenn er dich nicht anklagt, was sind die Leute? Gar nichts. Du stehst in Verantwortung vor Gott und nicht in Verantwortung vor Menschen. Auch nicht in Verantwortung vor dir selber. Ja, ich hätte mehr beten sollen. Mach wie Petrus. Mach wie Paulus. Mach wie Paulus. Weißt du, Paulus hat etwas gemacht, was man normalerweise nicht machen dürfte als Jude. Er sagt, und ich berufe mich auf den Kaiser jetzt. Ihr Priester, ihr Rabbiner, ihr Frommen, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ich erlaube nicht, dass ihr mich richtet. Ich berufe mich auf den Kaiser. Kaiser war die höchste Instanz damals in diesem Imperium, in diesem römischen Reich. Sag deinen Anklägern, sag deinen Juden, die dich anklagen, ich berufe mich auf den Kaiser. Ich berufe mich auf Gott. Ja, ich berufe mich auf Gott. So wahr Gott mir helfe. Weißt du, Paulus sagt, ich will von euch Juden nicht gerichtet werden. Ich will nach eurem Beduinengesetz, nach diesem Wüstengesetz oder was für ein Gesetz da ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich will von diesem Gesetz nicht gerichtet werden, von dem Gesetz der Blutrache oder von dem Gesetz, Opfer zu bringen oder ein Opfer zu sein. Ich will nicht von euch gerichtet werden. Ich will vom Kaiser gerichtet werden. Verrückt, verrückt. Für uns der Kaiser ist der liebe Gott. Halleluja. Aber Paulus wusste, der Kaiser, der wird mich anders behandeln als die Religiösen, die Frommen, die Scheinheiligen, die Selbstgerechten, die Schriftgelehrten. Ich berufe mich auf den Kaiser. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, ich gehe zum Gericht. Ja, und Paulus war 2/3 seines Lebens vor Gericht, entweder als Zeuge oder als Angeklagter. Ich gehe zum Gericht. Warum? Weil dieses Gesetz, das alte Gesetz von Moses, das ist erfüllt durch Jesus Christus. Das gilt nicht mehr. Dieses alte Beduinengesetz, Wüstengesetz, Sinai-Gesetz. Jesus hat es erfüllt. Er hat den Preis bezahlt. Er ist für uns zum Fluch geworden. Dieses Gesetz zählt nicht mehr. Und er hat uns jetzt Gnade gegeben und schenkt Gnade. Also wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Das ist die Wahrheit. Wir leben in einer anderen Zivilisation. Wir leben nicht mehr in dem alten Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus sagt, ich sage euch, den Alten ist gesagt. Das stimmt, das ist wahr. Und das war Gottes Gebot. Aber ich sage euch, und jetzt hör, Jesus sagt was ganz Neues. Wir leben in der Zeit der Gnade, der Barmherzigkeit, des Erbarmens. Wir kennen die herrlichen Verheißungen Gottes. Wir wissen, Jesus heilt, Jesus rettet, Jesus befreit. Wir wissen jetzt, es ist etwas Neues. Ich muss nicht alle Jahre Opfer bringen und alle Jahre nach Jerusalem pilgern. Viele Christen kommen sich so unwürdig vor. Weißt du, ich habe es nicht verdient. Die Gnade ist zu weit weg. Weißt du, was die Bibel sagt? Dass du und ich, wir sind das Ebenbild Gottes. Du bist ein Ebenbild Gottes. Wenn du den lieben Gott sehen willst, schau in den Spiegel und dann sagst, das ist der Mensch, den Gott liebt. Du bist das Ebenbild Gottes und dich hat Gott genauso gewollt, wie du bist. Erschreck nicht, was ich dir sage. Das ist die Wahrheit. Ich kann dir das auch von der Bibel her beweisen. So viel Bibelstellen kannst du heute gar nicht verkraften. Weißt du, du bist das Ebenbild Gottes, geschaffen nach seinem Image. Und wir sollen nur eines werden, seinem Sohne gleich, so wie Jesus war, in seiner Art, seiner Weise, sein Leben. Wir leben nicht mehr nach der Art dieser Welt, wir sind wiedergeboren. Das Alte ist vorbei, du bist abgeschnitten von dem ganzen alten Leben. Wir sind noch nicht vollendet, aber wir sind jetzt auf dem Weg der Vollendung und der Vollkommenheit. Um so zu leben, um so zu sein, wie Kinder Gottes sind, müssen wir zuerst mal Söhne und Töchter Gottes werden. Und da sind wir durch die Wiedergeburt. Ganz einfach. Wie vielen Aufnahmen denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein? Und das Geheimnis ist, Jesus muss dein Herr werden. Dein König, von dem wir heute so viel gesungen haben. Jesus, was du alles so bist. Jesus muss mein Herr werden. Und dann macht uns das, was die Menschen sagen, nichts mehr aus. Denn wir sind jetzt seine Erben, Miterben Jesu Christi. Und wir sind so, wie Jesus ist. Römer Kapitel 8, Vers 1 und Vers 4. Da heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Es gibt keine Verdammnis. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, das bist du, das und das und das. Ja, das bin ich, bevor ich Christ wurde. Aber ich bin jetzt Christ geworden. Jetzt, wie Sokrates, ich bin jetzt Philosoph geworden. Ich bin jetzt Kind Gottes geworden. Und weiter, hier Römer Kapitel 8, Vers 4. Die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Nach dem Fleisch, ich bin ein Jude, ich bin Deutscher, ich bin Amerikaner. Nein, jetzt wandelst du im Geist. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Habe göttliche Natur in mir. Stell dir vor, es gibt keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Jesus Christus sind, die den Herrn angenommen haben, die dem Herrn vertrauen. Das ist die Seite Gottes. Wir müssen uns sehen, wie Gott uns sieht und nicht wie die Menschen uns sehen. Die Menschen sehen dich als Lump. Verstehst du? Auf den kann man sich gar nicht verlassen. Freilich, auf dich kann man sich nicht verlassen. Auf niemand, auf mich auch nicht. Auf wen kannst du dich verlassen? Irren ist menschlich. Verstehst? Aber wir haben den Herrn. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Weil Jesus für alle unsere Sünden gebüßt hat, den Preis bezahlt hat. Für jedes Versagen, für jedes zu kurz kommen, für alles steht er gerade. So, von der Seite Gottes, es ist alles beglichen. Und vom Herrn werden wir gerichtet, nicht von Menschen. Und kein Mensch, hör mir gut zu und merke dir das, kein Mensch hat ein Recht, dich zu richten, dich zu verdammen, dich zu beschuldigen. Du hast gemacht, was du gemacht hast. Steh dazu. Nun, nach dem Geist zu leben, heißt es nicht, weltfremd zu sein. Manche Leute denken, wenn ich nach dem Geist lebe, dann, oh, irgendwo spirituell, dann meditiere ich, dann fantasiere ich, dann philosophiere ich, verstehst? Nein, das ist nicht nach dem Geist leben. Weißt du, der Heilige Geist muss uns leiten. Das ist nach dem Geist leben. Dass du sagst, tut mir leid, ich fühle, ich soll das nicht. Gott gibt mir noch kein grünes Licht dazu, in der Geschichte, in der Angelegenheit. Vom Geist geleitet, im Geist zu wandeln, ist total was anderes, als nur fromm zu spinnen, zu fantasieren und auszuflippen und sich auf den Boden zu wälzen oder sonst noch was. Im Geist zu leben, ist einfach vernünftig zu leben. Den Verstand einzuschalten und nachzudenken, zu prüfen, ist das wirklich gut? Das ist im Geist zu wandeln, dass man kritisch denkt. Viele Leute sind nicht kritisch. Und viele denken, wenn ich im Geist lebe, dann bin ich irgendwie auf Wolke Nummer 7 und ich nehme diese Dinge nicht mehr wahr. Nein, ich nehme Schmerz wahr, ich nehme Trübsal wahr, ich nehme Anfechtung wahr, ich nehme Schwierigkeiten wahr, ich nehme Mangel wahr, ich nehme all das wahr. Das ist alles da, das ist reell. Ich lebe in einer wirklichen Welt. Aber diese Dinge belasten mich nicht mehr, weil der Kopf weg ist. Der Teufel ist besiegt. Wer im Geist lebt, der muss nicht wunderlich und wundersam sein, eigenartig, seltsam und sonderbar, verstehst du, so irgendwie ausgeflippt. Wir haben genug Ausgeflippte. Da kannst du gleich, wenn du so leben möchtest, nimm ein bisschen Drogen. Das ist, Haschisch wird sowieso jetzt bald freigegeben bei uns. Kannst du es auf Krankenschein sogar dir schenken lassen. Verstehst du? Ja, dann kannst du ausgeflippt sein. Aber die Bibel lehrt uns einen ganz anderen Weg. Verstehst du, ganz vernünftig? Wer im Geist lebt, der ist nicht weltfremd, sondern der lebt in der Wirklichkeit. Der sieht die Wirklichkeit, wie das ist. Wer im Geist lebt, der achtet nicht auf das Fleisch, auf seine Gefühle. Verstehst du, der achtet nicht. Ja, ich fühle heute draußen schneit's und das Eis und was weiß ich, es ist kalt. Nein, der geht nicht auf seine Gefühle, der geht nach seinem Verstand. Der geht nach seiner Logik. Der geht nach dem, was der Heilige Geist ihm sagt, was die Bibel ihm sagt, was richtig und was falsch ist, was er erkennt, der geht nach der Erkenntnis. Und alles, was nicht aus deiner Erkenntnis kommt, ist vom Teufel. Da muss der Kopf ab. Neues Denken muss drankommen. Der im Geist lebt, der hört nicht mehr auf Stimmen. Weißt du, wir müssen unterscheiden, die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme des guten Hirten und die Stimme von unten und meine Stimmen auch noch. Verstehst du, da gibt's, ich habe eine ganze Menge Stimmen. Und da muss ich anfangen zu sortieren, was ist meine Stimme, was ist die Stimme Gottes, was ist die Stimme von anderen Leuten, was ist die Stimme aus dem Radio und was weiß ich, welche Stimme es ist. Es gibt eine ganze Menge. Die Stimmen aus dem Telefon, verstehst du, da klingelt, jemand ruft dich an. Er achtet nicht mehr auf die Eindrücke, die von außen kommen, sondern seine Eindrücke bekommt er von innen her. Die Judith sagt, erlaubt mich, Älteste, ich brauche euer Segen. Du siehst, die Judith macht nicht eigenmächtig, sondern sie will zuerst mal, dass ja die Ältesten einverstanden sind, obwohl sie gar nicht verstehen, obwohl sie da gar nicht mitgehen können, obwohl sie sich gar nicht, ja, der Frau gar nicht zutrauen, diesem Wesen. Aber sie sagt, na gut, wenn du willst, wenn du glaubst, dass der liebe Gott dir das gesagt hat, dass du das tun sollst, tu's. Und wir müssen, liebe Geschwister, auch den Leuten lassen, wenn der Heilige Geist ihnen was sagt, dass wir erlauben, geh, mach, tu es. Das ist der Weg Gottes. Aber es ist nicht der Weg für mich. Du musst deinen Weg finden. Und es ist so wichtig, wenn wir siegreich, erfolgreich leben möchten, müssen wir unseren Weg finden, unseren eigenen Weg. Dann nimmst nur die Magd mit. Verstehst du? Die Magd, so wie Judith, sie hat die Magd mitgenommen. So, achte nicht auf die Eindrücke, die von draußen kommen, sondern die Eindrücke, die in dir gewachsen sind. Und wenn Gott zu dir redet, er sagt nicht gleich alles. Nimm die Stadt ein. Nein, er sagt, mach diesen Müllhaufen da weg. Das ist so das Kleine. Weißt du, wenn der Herr zu dir redet, ist zuerst einmal ganz klein. Wenn der Teufel redet, ist es immer ganz groß. Heute noch, sofort auf der Stelle. Das ist der Teufel. Nein, weil Gott ist, da sagst du, nee, lieber Gott, ich gehe nicht. Wenn ich gehen soll, in der Bibel heißt es immer, morgen um diese Zeit, verstehst du, da schlafe ich noch eine Nacht drüber. Da schlafe ich noch eine Nacht drüber. Morgen um diese Zeit oder nächste Woche. Ich mach's es aber jetzt nicht. Und da siehst du, ob das von Gott ist oder nicht, wenn du einfach sagst, jetzt nicht. Und wenn es vom Herrn ist, wird es größer und größer. Dann sagt der was und dann sagt die was und dann sagt jener was. Und so kommt das Bild dieses Puzzles zusammen. Das ist vom Herrn. Aber nicht gleich groß. Und so ist die Sache auch bei der Judith gewachsen. Zuerst mal ganz klein, als die Ältesten sagten, jetzt, ja, wenn du willst, dann geh mit dir in Gottes Namen. Also wir legen den nächsten Weg. Vielleicht ist es der Weg Gottes, dass so passiert und dass so gefügt wird und dass so zustande kommt der Sieg Gottes. Weißt du, manchmal wissen wir gar nicht, wie die Siege Gottes zustande kommen. Und die Siege Gottes kommen meistens zustande so, wie wir es nicht denken. Auch älteste, erfahrene und geistlich gereifte Menschen, auch die haben nicht den Durchblick, wenn Gott es nicht offenbart. Aber du siehst, reife Menschen, die sind großzügig. Die sagen, ist die Sache von Gott, wird es bleiben, ist die Sache nicht von Gott, wird es untergehen. Verstehst du? Da machen wir gar nicht groß. Tamtam, regen wir uns gar nicht auf. Judith, wenn du gehen willst, bitteschön. Wir beten für dich. Und dann haben sie, ja, gebetet für sie. Judith ist jetzt draußen. Die hat sich dann geschmückt. Sie hat sich dann fertig gemacht. Sie hat sich schön angezogen. Die besten Kleider, die sie hatte. Und, ja, und dann geht sie in das Lager des Holofernes. So, achte nicht, was die Leute denken, sondern du musst von innen her die Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit macht dich dann frei. So, der wahre Christ, die Gläubigen achten nicht auf die Anklagen, sondern die achten auf das Wort Gottes. Die Stimme des guten Hirten. Und du weißt vieles nicht, was der gute Hirte mit dir, mit mir vorhat. Übrigens, Bruder Hedgecock kommt Ende März zu uns und wir kennen ja ihn so mit seinem Buch da, wie man mit dem Himmel telefoniert, das Schaf mit dem Himmel telefoniert. Er wird so den 27. März hier bei uns sein, so Gott will und wir leben. Nur nebenbei, aber da fällt mir dieses Bild ein. Telefonier mit dem Himmel. Red du mit dem Herrn. Hör auf seine Stimme. Hebräer Kapitel 10, Vers 17. Halt dich nicht an deinen Schuldgefühlen fest, an deine Fehler, auf dein zu kurz kommen oder dass du nicht verstanden wirst von Leuten. Wahre Christen werden nicht von Menschen verstanden, weil nur Gott sie versteht. Sie sind Kinder Gottes. Weißt du, wenn die Kinder klein sind, da babbeln sie, die sprechen. Die anderen Leute verstehen nicht, aber die Mutter versteht die Sprache des Kindes. Das ist auch, wenn du babbelt. statt Omnifus Omnibus. Verstehst du? Und so geht es. Sie haben da ihre eigenen Worte. Aber die Mutter versteht die Sprache des Kindes. Und so, der Heilige Geist versteht uns. Die Welt wird uns nicht verstehen. Die sagen, das ist nur Lallen, bla bla. Hier, Hebräer 10, Vers 17. Ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken, sagt Gott. Ich denke nicht an ihre Fehler da. Also ich vergebe, bei mir ist viel Vergebung. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Und wir haben die Vergebung der Sünden, steht hier Hebräer 10, 17. Wir haben die Vergebung und die Vergebung ist da. Da musst du nicht drum machen. Wenn Gott dir deine Sünde, deinen Fehler, dein Zu-Kurz-Kommen, deinen Mangel vergeben hat, ist vergeben. Da hat keiner Recht mehr zu kommen und dich anzuklagen. Ein Prediger hat einmal sehr schön dargestellt und er hat gesagt, weißt du, Gott hat uns die Sünde ins Meer versenkt, wo es am tiefsten ist, und hat dann noch ein Schild hingestellt, Angeln verboten. Da hat niemand ein Recht zu angeln, verstehst du? Der Teufel möchte gerne so raus und so ein Fisch, ja guck mal an, was du warst. Wir haben die Vergebung der Sünden, basta, da ist Punkt bei mir, da geht es nicht mehr weiter. Wir sind in der Gnade Gottes, wir haben die Vergebung. Wir müssen die Vergebung nicht erlangen oder noch irgendwie abarbeiten, dass es noch weniger wird oder dass die Erlösung perfekter wird. Wir haben die Vergebung der Sünden. Und begreife das, Kind Gottes, begreife, wir haben die Vergebung der Sünden. Basta. Der Kopf ist ab. Die Schlange ist zertreten. Der Kopf der Schlange ist zertreten. Der Schwanz, der kann noch wackeln. Der kann noch lange, der ist noch zäh. Erlösung beinhaltet auch die guten Dinge und die schlechten Dinge genauso. Erlösung, wir sind erlöst, so wie die Vergebung, wie die Heilung, wie die Wiederherstellung. Wir sind mit auf dem Weg der Heilung, der Wiederherstellung. Wir sind unter dem Schutz Gottes. Wir sind durch Jesus Christus würdig gemacht, vor Gott zu stehen. Wir haben die Vergebung. Basta. Und dann unterschreib und sag, jawohl, Amen. Deshalb, Kinder Gottes sagen immer gerne oder sollten vielmehr viel öfters, wenn sie etwas Gescheites in der Bibel lesen oder in der Predigt hören, die sollten Amen sagen. Weißt, Amen heißt, so sei es. So soll es sein. Und wenn Jesus manchmal gepredigt hat, weißt du, was der gemacht hat? Amen, Amen, ich sage euch. So sei es und dann sagt er es. Deine Sünden sind vergeben. Ist unsere Sünde gleich blutrot, so soll sie schneeweiß werden. Durch das Blut Jesu Christi sind wir würdig gemacht. Epheser Kapitel 1, Vers 19. Wir sind würdig gemacht durch seine Gnade. Durch sein Blut haben wir Freimütigkeit, vor dem Gnadenthron zu treten. Da muss ich nicht überlegen, darf ich, oh Herr, bin ich würdig? Erlaubst du mir? Fremde, die brauchen ja Genehmigung. Die müssen zum Vorzimmerdame gehen. Aber das Kind, das springt vor. Verstehst du? Das muss nicht fragen, darf ich, kann ich? Nein, das ist so. Du hast Eintritt, freien Eintritt in das Heiligtum Gottes. Du bist kein Jude mehr, kein Gesetzlicher mehr. Du bist ein Begnadigter, du kannst kommen. Und wer ins Heiligtum ist, der ist auch im Allerheiligsten gleichzeitig. Denn der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen. Und du musst kein Gefühl haben, ich bin minderwertig, ich darf das nicht. Weißt du, das dürfen nur die Priester. Hör mit diesem Blödsinn auf. Das dürfen nur die Priester. Weißt du, die Katholiken werden betrogen, die kriegen nur das Brot, ein Wein, das trinkt der Priester. Verstehst du? Und genau das ist, was gut schmeckt. Und genau das ist, was uns erlöst. Verstehst du, das Blut des Lammes reinigt uns. Und die kriegen nur den Krümel da, die Oblatte. Wir sind erlöst. Und wir haben Zugang zu Gott. Verstehst du? Und uns steht das zu. Und nicht nur dem Priester. Wir sind Könige und Priester, sagt die Bibel. Wir gehören zu diesem priesterlichen Volk Gottes. Wir sind Priester. Und jeder hat das Recht, aus dem Kelch zu trinken. Und jeder hat das Recht, vom Opfer zu essen. Was auch immer ist, verstehst du? Vom Opfer zu leben, vom Opfer Jesu Christi. Wir sind Miterben Gottes. Jeder Gläubige darf zum Thron Gottes kommen. Da muss nicht der Priester, jetzt, ich bin noch nicht an der Reihe. Bei Gott bist du an der Reihe. Halleluja. Und zwar alle Zeit. Gott hat immer Sprechstunde für dich. Ich darf jederzeit vor Gott treten und nicht nur, wenn ich Not habe. Weißt du, ich darf vor Gott treten, auch wenn ich mich lustig fühle und glücklich bin und Spaß habe. Und nicht nur, wenn es mir dreckig geht und ich elend bin und Hilfe brauche und nicht mehr weiter weiß. Ich darf alle Tage, alle Zeit zu Jesus kommen und habe immer bei Gott Sprechstunde. Da muss ich nicht mich lange anmelden. Wenn du heute zum Arzt gehst, musst du ein halbes Jahr dich vorher anmelden. Verstehst du? Aber zum Heilen kannst du noch ehe sie rufen, will ich antworten. Das ist der Heiland. Ich bin würdig, alle Segnungen Gottes zu erlangen. Ja, aber ich bin nicht Apostel, ich bin kein Evangelist, ich bin nur eine Frau, ich bin nur ein Mann, ich bin nur ein Arbeiter. Ja, ich bin ein ganz normales Mitglied in der Gemeinde. Wir sind alle gleich, meine lieben Brüder und Schwestern. Wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alles Lieblinge Gottes. Halleluja. Ja, glaubt es. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, habe ich Frieden und Freude. Wir sind keine Bettler mehr. Weißt du, Gott ist der Geber alles Segens und wir sind Gesegnete Gottes, jeder Einzelne für sich. Die Zeit des Bettelns ist zu Ende. Vati, bitte, bitte, bitte. Nein, wir sind Königskinder. Wir haben Zutritt zum allmächtigen Gott. Seit Jesus in mir wohnt, bist du würdig und bin ich würdig. Da ruht das Wohlgefallen Gottes auf meinem Leben, auch wenn ich nicht so fromm lebe. Das Wohlgefallen Gottes ruht auf meinem Leben, weil Jesus in mir wohnt. Verstehe das, wenn du es verstehen kannst. Wenn der Heilige Geist deinen Horizont sprengen kannst. Also, du hast die Gunst Gottes, weil Jesus in dir wohnt. Der Heilige Geist in dir wohnt. Jesus ist gekommen, um uns aus Bettlern König und Priester zu machen. Er kam, verstehst du, er hat die Wilden abgefangen und er hat sie aufgenommen und er hat deinen Namen im Buch des Lebens eingetragen. Er ist gekommen, dich zu retten, damit du, damit ich nicht mehr weiter betteln müssen. Oh Gott, hilf mir. Ich brauche tägliches Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nein, Gott weiß, was seine Kinder brauchen. Gott weiß, dass dir, was dir weh tut. Gott weiß, wo dir der Schuh drückt. Der Herr weiß alles. Verstehst? Du sollst viel mehr Gott loben und preisen und sagen, danke Jesus, dass du mich kennst durch und durch. Du hast mich durchschaut. Du bist ein würdiges Kind. Und was sagt der Vater zu dem ältesten Bruder? Der sagt, und mir hast du es nichts gegeben. Das sind die vielen Christen. Für die meisten Christen sind wir der ältere Bruder. Und mir hast du nichts gegeben. Mir hast du nicht einmal ein Böcklein gegeben. Nicht einmal ein Hähnchen. Nicht mal ein Hasen. Verstehst du? Mir hast du nichts gegeben. Und das sagt, was sagt der Vater? Alles aus meines, das ist auch dein Bub. Verstehst du? Römer 8, 32. Mit ihm, mit Christus, ist dir alles gegeben. Amen. Ist dir alles gegeben. Ja, ich brauche den Heiligen Geist. Nimm's. Ich brauche Freude. Nimm's. Ich brauche Kraft. Nimm's. Ist uns alles gegeben. Steht drin. Wenn es nicht glaubt, schneid's raus. Streich's durch. Es gibt schwarze Farbe. All deiner Not ist bereits vom ewigen Gott eine Abhilfe geschaffen. Es ist erledigt. Mit ihm, mit Christus ist dir alles gegeben. Römer 8, 32. Und du musst lediglich die Wahrheit nur annehmen und verinnerlichen, dir im Mund zergehen lassen. Mir ist alles gegeben. Warum zappel ich so? Weißt du, das muss in dein Herz sich setzen. Mir ist alles gegeben. Verstehe, wenn du verstehen kannst. Ja, aber ich brauche Geld, ich brauche das. Weißt du, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, bekommst du all das, was du brauchst. Und alles, was du nicht brauchst, das wird er dir wegnehmen. Oder dass wir so loslassen, dass wir so gar nicht dran hängen. Bezweifle niemals den Willen Gottes, dich zu segnen. Es ist dir alles gegeben. Und wenn es noch nicht ist, es wird euch gegeben werden. Steht in der Bibel. Bezweifle du den Willen Gottes nicht in deinem Leben. Bezweifle nicht den Willen Gottes in deinem Leben, dass Gott dich nicht segnen will. Er will dich segnen. Und er wird dich segnen, wenn du dich segnen lässt. Aber natürlich, wenn du wegläufst. Und wenn du nicht am Ball bleibst und wenn du nicht mitarbeitest mit Gott, dann wirst du den Segen verpassen. Der Zug geht weiter. Weißt du, bezweifle nicht den Segen Gottes in deinem Leben. Weißt du, wenn du bezweifelst, dann sagst du, ja, ich muss noch was tun, weißt du, ich muss mit Braver sein, Anständiger sein. Weißt du, gerade sitzen, Händchen falten, Augen schließen, fromm werden. Ja, wenn du noch etwas machen musst, um Gottes Gnade zu bekommen oder die Füße überkreuzen und Yoga machen oder meditieren oder was weiß ich alles. Du musst gar nichts mehr machen. Du kannst dich auf den Bauch legen lassen, dich fallen lassen und kannst sagen, Herr, hier bin ich, segne mich. Und ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das Werk ist vollbracht auf Golgatha. Das ist so wichtig. Als ich das kapierte, als das in meinen Kopf einging, ich wusste eins, nicht, ich muss den Himmel öffnen und beten, liebe Gott, öffne den Himmel. Der Himmel ist für mich geöffnet. Der ist für mich geöffnet. Als ich das begriff, dann habe ich nicht mehr gefleht, oh Herr, Regen des Segens, lass fallen, öffne die Fenster des Himmels. Nein, ich gebe meinen Zehnten und die Fenster des Himmels sind geöffnet. Ich diene Gott und ich tue mein Bestes, was ich kann, und was ich nicht kann, tue ich nicht. Wir müssen lernen, das, was wir nicht können, das sollen wir auch gar nicht. Und das, was wir sollen, das sollen wir tun. Was wir spüren, das ist vom Herrn. Du, jetzt brauchst du keine Löcher mehr in den Himmel hineinzubeten und durchzubeten, oh, er reißt den Himmel auf. Der Himmel ist aufgerissen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und wir haben Zugang zum Vater im Himmel, das ins Allerheiligste. Der Himmel ist offen über deinem Leben. Und solange du bettelst, wirst du nur das Maß eines Bettlers bekommen. Bitte, bitte eine milde Gabe, eine Spende für einen armen Sünder. Das wirst du kriegen, aber wir auch nicht. Aber du brauchst mehr als das, als die Spende für den armen Sünder. Du wirst das Maß des Bettlers bekommen. Weißt du, so wie du dich siehst, aber seh dich, weißt du, der Strom der Gnade fließt, die Herrlichkeit Gottes ist da, der Herr ist mit mir. Glaub im königlichen Maß. Glaub so wie ein König. Der König, die Queen wurde mal gefragt, was sie in der Handtasche hat. Weil sie immer ständig die Handtasche drin trägt. Und dann hat sie gesagt, nix. Könige brauchen nichts. Die haben alles, was sie brauchen. Und so sind Christen. Christen haben vielleicht, die haben nur eine Handtasche, die haben noch einen Rucksack oder die haben einen Beutel, aber da ist nichts drin. Die brauchen nichts. Warum? Weil sie Könige sind. Weil sie Könige sind. Das Ziel deines Glaubens ist nicht, eines Tages in den Himmel zu kommen und zu gelangen. Das Ziel deines Glaubens ist, den Himmel bereits jetzt schon im Herzen zu haben. Und in dem Maß, wie du den Himmel in dir hast, ja, so bist du. Wir haben früher ein Lied gesungen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war noch nie im Himmel, dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Ich war noch nie im Himmel. Keiner von uns ist dort gewesen. Und keiner muss auch dorthin gehen jetzt im Augenblick. Aber ich habe den Himmel in mir. Halleluja. So, wirklich, so dass es dich gibt, so wirklich ist der Himmel auch hier. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Weißt du, und du machst den großen Unterschied heute und so weiter. In deinem Körper soll der Himmel sein, euer Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Der Heilige Geist soll unser Leben bestimmen. Und wenn der Heilige Geist dein Leben bestimmt, da ist nichts mehr Verdammliches in dir. Denn im Himmel kommt keine Sünde hin. Da ist kein Platz für Sünde und für vieles Negative. In Nahum Kapitel 1, Vers 7, nur 4 Worte. Gott ist so gut. Halleluja. Gott ist so gut. So gut, dass er dich berufen hat. Obwohl du sagst, ich kann nicht sprechen. Und gerade die Stotterer beruft der Herr. Die Ungebildeten, die Einfachen, die nicht einmal Schulabschluss haben. Denn wenn ich die großen Dinge, die Prediger sehe, manche sind nur Kesselflicker gewesen, Schuster gewesen oder sonst was, verstehst du? Und sie haben nichts Großes gelernt, aber Gott hat sie benutzt. Den Smith Wigglesworth, der konnte nicht mal, als er Christ wurde, lesen. Seine Frau musste ihm die Bibel vorlesen. Und wenn er predigte, konnte er noch gar nicht lesen. Dann musste seine Frau den Bibeltext vorlesen. Und dann hat er angefangen zu predigen. Verstehst? Und Gott braucht keine klugen, gebildeten, intelligenten Menschen. Nein, Gott braucht Menschen, die hingegeben sind. Die ihn lieben. Und Smith Wigglesworth hat einfach seinen Herrn geliebt. Der amerikanische Evangelist Moody, wenn der gepredigt hat, der war ja ungebildet. Wenn er einen Satz geschrieben hat mit 5 Worten, hat er 6 Fehler gehabt. Verstehst? Da musst du nicht. Weißt du, du musst nur dich gebrauchen lassen. Du musst in deinem Herzen muss das Feuer brennen. Und Mode wurde gebraucht vom Herrn und wurde ein großer Segen in der evangelistischen Welt oder nicht in der evangelischen Welt, sondern bei den Evangelisten. Er war ein großer Wegbereiter der Evangelisation. Also in Chicago, da ist eine große Konferenz, wie können wir die Welt für Gott erreichen? Und auf dieser Konferenz sind lauter Herren mit 2 Reiher, dunkle Anzüge, und die konferieren und beraten, wie können wir die Welt für Gott erreichen? Und Modi sieht draußen die vielen Lausbuben, Bengels, Ungebildeten und was weiß ich, ja, Leute, arme Leute, die draußen waren, und wir machen eine Konferenz hier, wie erreiche ich die Welt für den lieben Gott? Dann fragte Modi den Leiter der Veranstaltung, darf ich mal hier die Leute von der Straße einladen zur Evangelisation? Ich würde gerne die Leute einladen. Er sagte, wie kriegst du die rein? So ähnlich wie die Judith hier. Wie kriegst du die rein? Und die Eltern sagen, das kriegen wir nie. Das kriegen wir nie, diese Leute da, diese Gauner und die Gangster, die kriegen wir hier nie rein. Dann sagt er, doch. Dann stellt er sich hin auf dem Marktplatz, wo die alle sitzen und so weiter, und guckt sich ein bisschen rum und plötzlich schreit, es brennt und fängt an zu laufen. Und weißt du, und alle laufen nach, wenn es irgendwo brennt, verstehst, denken sie, können Feuerwehr spielen. Und es brennt, die wollen alle sehen. Und dann rennt er in die Stadthalle rein und dann sind sie alle drin. Es brennt. Und dann springt er auf die Kanzel und sagt, es brennt in meinem Herzen. Und die Erweckung war da. Weißt du, und dann haben die Ältesten und diese Rabbiner oder Christen und Pastoren und Prediger, die haben gestaunt, wie hast du das gemacht? Du kannst was machen, wenn es in deinem Herzen brennt. Wenn es in deinem Herzen nicht brennt, da kann noch so viel Dynamit und so viel Sprengstoff da sein, da passiert nichts. Es brennt in meinem Herzen. Und so wurde er. Mutti hat dann die Sonntagsschule angefangen. Weißt du, die Kinder sollen lesen und schreiben können. Und nicht nur, dass sie beten können, sondern sie müssen lesen und schreiben können. Und so fing er mit der Sonntagsschule an und hat es durchgezogen, obwohl er selber nicht schreiben konnte. Richtig, verstehst du? Du musst nicht perfekt sein. Es muss nur in deinem Herzen brennen. Gott ist gut. Und er hat dich berufen, hier auf Erden, ja, Licht und Salz zu sein. Weißt du, der Teufel erzählt uns ein Märchen. Weißt du, wir Christen, wir müssen durch die Hölle gehen in dieser Welt. Das ist eine Lüge Satans. Wir müssen nicht durch die Hölle gehen. Wir müssen nur standhalten. Die Pforten der Hölle werden uns nicht überwältigen. Ich muss durch die Hölle gehen, um in den Himmel einzugehen eines Tages. Nein, ich muss nur begreifen, Jesus ist der Herr. Jesus hat der Schlange den Kopf abgehackt. Diesem Holofernes, was auch immer heißt. Ich könnte Namen noch deuten, ich könnte noch vieles draus machen. Gott ist gut, dass er sein Reich in dir angefangen hat zu bauen. Er ist so gut, dass er Wohnung in dir und mir genommen hat. Christus in uns. Meinst du wirklich, dass Gott gefallen hat, wenn du um seinen Segen bettest? Oh Herr, segne mich, Herr. Nein, er segnet dich, er beschützt dich, er bewahrt dich, er führt dich, er ist mit dir. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist, sind Zusagen des Evangeliums, Zusagen der Bibel. Und weißt, was Jesus gesagt hat? Den Armen wird das Reich Gottes gepredigt. Das Evangelium gepredigt. Der Segen ist da, der ist schon längst geschenkt, den musst du nicht mehr herbeibitten und herbeiholen. Sieh dich als ein Kind Gottes, als ein Liebling Gottes. Als ein Liebling Gottes. Sieh dich als ein König und leg deine Bettlermentalität ab. Löse dich davon. Ich bin ein Bettler. Weißt du, mein Vater war nichts, mein Großvater war nichts, ich bin auch nichts. Leg es ab. Kümmere dich nicht um diese dummen Gefühle, die da sind. Wisse, Gottes Reichtum gehört mir. Dass du ihr habt Teil am Reich Gottes. Der größte Arzt, der ist in mir. Ich muss nicht zu dem Arzt gehen und so weiter. Der Arzt Jesus Christus ist in mir. Der Helfer, der Befreier ist in mir. Kolosser Kapitel 2, Vers 10. Und ihr habt alles völlig in ihm, welches das Haupt jeder Herrschaft, jeder Gewalt. Weißt du, wir haben einen neuen Kopf. Er ist das Haupt. Und in ihm haben wir alles. Und viele Christen begreifen das nicht, dass wir alles völlig in ihm haben. Lies Kolosser Kapitel 2, Vers 10. Wenn du es nicht kapierst, geh auf die Knie und sag, Vater, zeig mir, was soll das? Kolosser 2, Vers 10. Ihr habt alles völlig in ihm. Du musst dich nicht mehr heiligen. Du musst nicht mehr das. Du musst dich nicht verbessern. Du musst dich nicht veredeln. Du musst dich nicht dich irgendwie noch netter stellen. Das alles, was du brauchst, ist in dir hineingepflanzt. Das muss nur noch aufgehen. Du musst nur dich outen. So. Aber du fühlst dich unwürdig, Herr. Herr, ich bin so wertlos. Leg dieses Gefühl ab. Komm zu deinem Vater, Gott. Weißt du, bei ihm findest du Gnade. Eine schöne Stelle, schon ganz am Anfang der Bibel. Und Noah fand Gnade bei Gott. So einfach, so simpel, so schön. Und Noah fand Gnade bei Gott. Und dann landete die Arche auf dem Berg Ararat. Weil Noah Gnade bei Gott gefunden hat. Und solange du nicht Gnade bei Gott gefunden hast, wirst du nirgendwo landen. Wirst du nirgendwo ankommen. Wird das Wasser nicht ablaufen. Werden die Probleme nicht weniger, sondern mehr und mehr und mehr. Dass die ganzen Berge zugedeckt sind. Woher kommen denn nur diese Gedanken der Unwürdigkeit oder dass du schuldig bist oder etwas leisten musst, bevor Gott etwas tut in deinem Leben oder was passiert oder bis du was empfangen kannst? Das kommt nur aus der Religion. Du musst. Du sollst. Weißt du, Begreife die Stellung, die du im Christus hast. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. In Titus Kapitel 3, Vers 5. Gott hat uns errettet durch Jesus Christus. Und das sind nicht unsere Werke, sondern seine Werke. Und da heißt es, nach seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Durch den Heiligen Geist hat er uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gott braucht keine guten Werke unsererseits. Bitte versteh mich richtig. Damit wir würdig sind vor Gott, nur von Gnade bei Gott. Was? Er braucht keine guten Menschen. Aber wenn wir mit Gott anfangen zu leben, werden wir gute Menschen. Das geht dann automatisch. Versteht? Aber zuerst einmal, er braucht das alles gar nicht. Er hat Christus gesandt und er macht uns gut und perfekt und vollkommen. Wenn wir meinen, dass wir noch etwas tun müssen oder ja etwas sein sollten, um von Gott was zu empfangen, wir sind auf dem Holzweg. Wenn wir uns unwürdig fühlen, sagen wir dem Herrn, du dein Erlösungswerk, was du da auf Golgatha vollbracht hast, wo du gesagt hast, es ist vollendet, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Wir kreuzigen Christus abermals, wenn wir noch irgendwie denken, ich muss noch ein Opfer bringen. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, Gott hat den, also Jesus, der von keine Sünde wusste und keine Sünde kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm empfangen können. Weißt du, diese Gerechtigkeit Gottes empfangen, das ist meins. Halleluja. Basta. Ich gehe weiter. Jesus ist für uns der Sündenbock geworden. Deshalb, ich muss nicht mehr Sündenbock sein. Ich darf den Herrn preisen und loben und ehren. Weißt du, ich bin kein Prellbock mehr. Ich bin kein Prügelknabe mehr. Ich bin kein Buhmann mehr. Christus hat mich gerecht gemacht. Jetzt, Leute, schwätzt, was ihr wollt. Denkt, was ihr wollt. Ich bin gerecht durch Jesus Christus. Wer das Opfer Jesu akzeptiert, für den, weißt du, und annimmt und für sich beansprucht und so weiter, der lässt alles andere stehen und sagt, ich bin gerecht geworden durch Jesus Christus. Hast kein Recht über mein Leben zu urteilen. Gott ist mein Richter. Und ich möchte vom Kaiser geurteilt werden. Das war dieser Paulus hier. Von euch lasse ich nicht richten, ob ich richtig oder falsch bin. Gott weiß alles, verstehst du? Ich berufe dich auf die höchste Instanz im Universum. Damals war der Kaiser in Rom und jetzt ist heute der liebe Gott. Verstehst du? Ich berufe mich auf Gott. Ja. Und kannst du vor Gott bestehen? Und du kannst vor Gott als normaler Sterblicher nicht bestehen, es sei denn, du bekommst Gnade. Und Paulus konnte dann in Rom, nachdem er beim Kaiser gewesen ist, er konnte sich frei bewegen. Vielleicht ist er nach Spanien noch gefahren. Wir wissen es nicht. Denn da verläuft sein Weg. Weißt du, wenn wir bei Gott Gnade bekommen, dann bekommen wir Amnestie, Straferlass, Absolution. Da muss nicht der Priester sagen, die sind deine Sünden vergeben. Die sind vergeben. Du bist freigesprochen. Du lebst ein anderes Leben. Etwas anderes ist in dein Leben hineingekommen. Ich bin freigesprochen. Amnestie. Jetzt, wo der Obama gegangen ist, hat über 300 Leute Amnestie gegeben, freigegeben. Ihr seid frei. Geht nach Hause. Verstehst du? Amnestie. Du musst das annehmen, was Gott dir gibt. Natürlich kannst du sagen, nein, ich bleibe hier sitzen. Hier wird so schön, wird versorgt, kriege jeden Tag mein Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Hier ist schön warm. Weißt du, in Stuttgart ist mir etwas passiert. Da so Penner, die haben Fenster eingeschlagen. Und dann frage ich, warum macht ihr das? Weißt du, wir wollen im Knast wieder. Dort haben wir Winter über alles, was wir brauchen. Wir kriegen da Strafe für ein paar Monate. Und da sind wir dort gut aufgehoben. Also, und viele denken, die sind beim Teufel gut aufgehoben. Gott hat uns befreit. Gott hat uns befreit. Jesus hat dich angenommen und du musst nur das annehmen und das akzeptieren. Jesus hat dich angenommen. Und jetzt pass auf, jetzt halte dich fest. Vielleicht fällst du noch vom Stuhl. Gott hat dich angenommen, so wie du bist. So wie du bist. Mit deinem Charakter. Da sagst du, ich bin ein Wilder. Ich bin ich bin ein temperamentvoller Mensch, leicht beseitet und ich bin ein Choleriker, bin Sanguiniker, bin Phlegmatiker, bin Melancholiker, was weiß ich noch, was du noch alles bist. Oder bist gar nichts. Weißt du, Gott hat dich angenommen mit deinem Charakter, mit deinem Temperament, mit deinen Sünden. Wir sollen einander so annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Ohne, weißt du, du musst schöner werden, du musst ein bisschen schminken, ein bisschen pudern. Er heiligt dich. Also Gott heiligt deinen Charakter. Dein Charakter, das hast du mitgebracht in diese Welt. Du hast, so wie du zwei Beine, zwei Hände, zwei Ohren in diese Welt gebracht hast, so bist du in dieser Welt mit deinem Temperament, Charakter und Fähigkeiten und Unfähigkeiten geboren. Aber Gott heiligt dich. Deine Fähigkeiten, deine Behinderung. Nimm deine Behinderung an. Weißt du, so viele Leute hadern mit ihrem Schicksal. Das ist, ob du jetzt mit der Schuld dich rumschlägst oder mit deinem Schicksal rumschlägst, ist genau das Gleiche. Nimm deine Schwierigkeiten an. An deinen Schwierigkeiten sollst du groß werden. Deine Schwierigkeiten sollen dich nach oben bringen. Deine Schwierigkeiten sollen dich veredeln, stark machen, zum Kämpfer machen. Jesus nimmt dich an, so wie du bist, damit du vor Gott bestehen kannst. Er nimmt dich so an, wie du bist. Er hat dich angenommen, nicht aufgrund von deinen guten Taten, sondern weil Gott es dich geliebt hat vor Grundlegung der Welt, weil er dich gewollt hat. Weißt du, und er hat dich angenommen aufgrund dessen, was Jesus für dich und mich getan hat. Deshalb hat er uns angenommen. Nicht, weil wir Dufte waren. Nein, er hat mich angenommen so. Ich lag in meinem Blut, schreibt der Prophet Hesekiel seine Geschichte, ich lag in meinem Blut, keiner hat sich um mich gekümmert, dann bist du vorbeigekommen und hast mich aus dieser ganzen Patsche rausgeholt, hast mich gebadet, gewaschen, mich großgezogen und so weiter. Und es ist ein wunderbares Bild. Und dann hast du mir Kleider gegeben, einen Ring gegeben und Schmuck gegeben. Und jetzt bin ich das geworden, was ich werden sollte, was du eigentlich von mir wolltest. Jeder von uns ist ein Findelkind. In aller Liebe. Kann es doch so nett sein, aber er ist vorbeigegangen. Der barmherzige Samariter. Er sah dich in deinem Blut liegen. Alle anderen sind da vorbeigelaufen. Ich gehe zum Gottesdienst. Ich gehe, was weiß ich, dorthin, dieser Levit und Priester. Lass dich nicht von deinen Schuldgefühlen rumtreiben, deiner Minderwertigkeit, was auch immer ist. Du bist durch Jesus vor Gott würdig gemacht. Du kannst stehen und kannst Gott in die Augen schauen. Du musst nicht deinen Blick senken lassen. Du musst dich nicht schämen. Du musst dich nicht rot werden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Lies mal. Du kannst, und Gott sagt, steh auf, lieg da nicht auf dem Boden, Johannes. Offenbarung meine ich, Apokalypse. Und ich will dir noch größere Dinge zeigen, was du bisher gesehen hast. Das ist alles nur so kickeles Zeug. Du wirst noch größer sehen als das. Du wirst die Leiter Gottes sehen und wie die Engel Gottes auf- und niedergehen. Durch Jesus bist du würdig gemacht. Nicht vor Menschen. Bitte versteh mich richtig. Vor Menschen bist du ein Verbrecher, wenn du ein Verbrecher bist. Bis du deine Strafe abgebüßt hast oder was auch immer ist. Aber vor Gott bist du gerechtfertigt. Vor Gott bist du geheiligt. So, bei den Menschen geht dein Leben genauso weiter wie bisher. Da ändert sich wahrscheinlich nicht viel, aber vor Gott, du kannst vor Gott stehen, kannst als Rückgrat, kannst Haltung einnehmen, kannst sagen, ja, das bin ich gewesen, Gott allein ist mein Richter, niemand kann dich mit Dreck bewerfen und dich beleidigen und kränken. Die Menschen können dich nicht rechtfertigen und du kannst dich selbst nicht rechtfertigen, niemand kann dich rechtfertigen, der lebendige Gott rechtfertigt dich und uns. Und der hat das Recht, über unser Leben zu richten, was er auch immer ist. Und Gott straft jeden. Jetzt bitte halt, pass auch das noch auf. Gott richtet jeden, der andere verdammt und richtet. Der wird selbst gerichtet. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß werden wir gerichtet. Wir haben nämlich kein Recht zu richten. Wir haben kein Recht zu richten. Sondern wir sollen die Schuld vergeben, dann wird es auch uns vergeben. Gott hat bereits das Urteil gesprochen. Vergebung ist da. Gott hat alle Menschen begnadigt. Hör zu. Alle Menschen begnadigt, jeden Einzelnen auf diesem Planeten. Allen steht die Gnade Gottes zu, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Natürlich glauben nicht alle an ihn. Alle Menschen sind aber angesprochen. Die müssen nur die Gnade annehmen und Danke sagen. Alle Menschen, für alle Menschen gibt es Vergebung, können die Vergebung annehmen und so weiter. Sie müssen nur eines, ihr Mangel, ihr zu kurz kommen, einsehen und sagen, ja, ich habe gesündigt. Gott sei mir Sünder gnädig. So wie dieser eine dort gebetet hat. Und dann, Gott interessiert sich nicht um unsere Sünden. Bitte, Geschwister, lasst uns aufhören mit Sünden nachforschen und nachsuchen und sagen, was ist alles in meinem Leben so gewesen? Hör doch auf mit dieser Dummheit. Wer hat gesündigt? Dies oder die Eltern oder die Stadtverwaltung oder die Gemeinde, der Pastor, die Geschwister. Wer hat sich an mir versündigt? Weißt, Jesus vergibt die Fehler. Und Jesus hat einmal gesagt in einer Situation bei dieser Ehebrecherin, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da war keiner da von diesen lieben Brüdern, Ältesten, was auch immer ist. Gott interessiert sich nicht mehr um unsere Sünden, über unser Versagen oder über unser Fehler. Gott interessiert nicht. Gott schaut nämlich nicht rückwärts. Gott schaut immer vorwärts. Und es ist wichtig, dass wir die Vergangenheit vergessen, dass wir die Vergangenheit abhaken und uns nicht mehr für die Vergangenheit interessieren. Das ist Gottes Sache. Das müssen wir Gott überlassen, die Vergangenheit. Und er macht es schon recht. Uns soll nur die Zukunft interessieren. Er hat dir alles vergeben. Nimm diese Vergebung einfach an und sag: Danke, Herr, danke. Als Kind darfst du zu deinem Vater kommen, Tag und Nacht. Und im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Im Angesicht deiner Widersacher, deiner Ankläger. Die sagt: Der ist gar nicht wert. Verstehst du? Das ist nicht verdient. Das ist nicht würdig. Weißt du, wenn du zum Essen, zum Tisch Gottes eingeladen bist und ja, zu deinem Vater, deiner Mutter nach Hause gehst und anfängst zu jammern: Oh, ich bin nicht wert, dein Kind zu sein. Mama, ich bin ein Lump, eine Lumpin. Weißt? Und anfängst zu jammern und zu klagen und zu weinen, weil du so unwürdig bist. Nein, deine Mutter sagt: Spinnst du? Bist du verrückt? Bist du nicht normal? Weißt du? Und nur Unnormale klagen und jammern: Ich bin nicht würdig. So viele Christen kenne ich, die beim Abendmahl nicht zum Abendmahl gehen. Aus bestimmten Gründen: Ich bin nicht würdig. Ich habe heute mit meinem Mann mich gestritten, mit meiner Frau mich gestritten. Ich habe mich mit Brüdern und Schwestern aus der Gemeinde gestritten. Ja, oder da solltest du gerade zum Abendmahl gehen. Und zwar auf alle vier kriechen. Weil, denn zur Vergebung der Sünden wurde das Blut vergossen und der Leib Jesu zerbrochen. Nur für Vergebung. Aber nein, da enthalten sich, oder was weiß ich, ja, ich muss zuerst das machen und das machen. Nein, du sollst zuerst einmal in deinem Herzen vergeben. Vergebung passiert im Herzen. Nicht, dass du hingehst und sagst: Bitte vergib mir. Nein, du musst nicht groß entschuldigen und so weiter. Wenn du was gestohlen hast, gib zurück. Da kannst du wieder gut machen. Aber groß sich entschuldigen, ich kenne Leute: Pastor, Entschuldigung, ich habe böse über dich geredet. Da habe ich gesagt: Na ja, und? Der liebe Gott soll dein Maul dicht mal verbrennen lassen. Ja, und dann ist es vorbei. Verstehst du? Aber viele Leute können es nicht lernen. Die müssen da immer wieder das hervorholen. Vergebung ist vergeben, vergessen und loslassen. Und mehr nicht. Und dann diese Vergebung annehmen. Aber ich bin nicht würdig. Echte Kinder Gottes tun das nicht. Sie kommen zum Essen, nehmen unscharniert am Tisch teil und nehmen das, was ihnen gehört, was der Vater, Mutter vorsetzt. Du darfst zum Vater Gott nach Hause kommen, um dir das zu holen, was Jesus für dich erkauft, bezahlt und zur Verfügung gestellt hat. Wir sind Miterben Jesu Christi, ohne Schuldgefühle. Er steht es mir zu. Ja, Kind Gottes, dir stehen Klamotten zu. Kind Gottes, dir steht Ausbildung zu. Kind Gottes, dir steht Nahrung zu. Dir steht Obdach zu. Dir steht so vieles zu. Das alles weiß der Vater, dass du seiner bedarfst. Und nimm das, was dir zusteht. Was meines ist auch dein. Es ist wichtig, dass wir, nachdem wir von Neuem geboren sind oder wurden, dass unser Denken darauf gerichtet ist: Was sagt das Wort Gottes für mich, über mich und zu mir? Nicht, was meine Gefühle mir sagen oder die Religion oder Tradition. Ich bin davon erlöst, ich will damit nichts zu tun haben und ich höre auch nicht darauf. Sondern was sagt mir das Wort Gottes? Was sagt mir der Heilige Geist? Und nicht, was die Menschen mir versuchen einzureden. Du bist nicht würdig. Weißt du, du musst doch zuerst mal dich schön einordnen, du musst dich schön hinten anstellen, du musst das und das. Nein, Gott sagt: Du, da hinten, komm mal hier nach vorne. Und dem, der wo vorne ist, dann sagt er: Geh mal da hinten, dort ist ein Platz. Lies Jakobus, was Jakobus schreibt. Verstehst du? Gott ist, was die Leute befördert, Könige einsetzt und Könige absetzt. Erlaube nicht, dass dich jemand verdammt und über dein Leben Kontrolle übernimmt, weißt du, dir Sünden einredet. Was du bist, denk dran an die Gans. Verstehst du? Du kennst diese Geschichte? Ja, verstehst? Was du da gemacht hast, was du verbrochen hast, denk, verstehst du, denk. Und der Teufel erinnert dich an deine Sünden und das lähmt dich. Und dann bist du ein Dackel, der Sklavenhalter. Verstehst du? Dass du das machst, was der da dir gesagt hat, der dir die Sünden vorgehalten hat, dir den Spiegel vorgehalten hat. Dann, ja, dann nützt er dich aus und du wirst ausgenutzt. So viele Christen werden ausgenutzt, weil sie irgendwo schuldig geworden sind. Und das wissen sie, dass sie schuldig geworden sind. Und jetzt sagt der Teufel: Denk dran, wo du gefallen bist. Denk dran, wo du versagt hast. Und dann tanzt nach deren Pfeife. Aber Du musst eines wissen, du sündigst gerade jetzt und bekennst Jesus Christus deine Sünde und du bist gereinigt und gewaschen im Blut des Lammes und du bist rein, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Und ich möchte ganz schnell noch zu diesem Thema noch kommen. Ich erlaube nicht, dass irgendjemand dir Verdammungsgefühle einredet. Weißt du, das führt zu Depressionen und so viele Christen sind depressiv. Ich bin schockiert, wie viel hier in Berlin, wie viele depressive Menschen sind. Weißt du, der Teufel redet ein, du bist nicht würdig, du kannst nicht und so weiter. Diese Verdammungsgefühle ist geistiger Selbstmord. Diese Verdammungsgefühle, du richtest dich selbst zugrunde, verfluchst dich selbst. Ich, elender Mensch, wäre ich bloß nicht geboren, red nicht dummes Zeug. Weißt du, jeder, alle, die dummes Zeug geredet haben, die haben dran gelitten. Hiob, warum musste Hiob leiden? Ja, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Das ist vielleicht eine Stelle. Aber der hat irgendwann an einer Stelle gesagt, wäre ich bloß nicht geboren. Jeremia, wäre ich bloß nicht geboren. Und dann plärrt es den Rest seines Lebens. Der Prophet, der leidende Prophet. So viele sagen, wäre ich bloß nicht. Wenn du ich sagst, sag nie was Negatives dahinter. Denk drüber nach. Wenn du ich sagst, das ist nämlich Gott, der in dir wohnt, wenn du Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist. Wenn du ich sagst, höre, halt den Mund und sag nichts Negatives. Weißt, der Teufel will, dass du dich verdammst, dich verfluchst, dich verwünscht, aufgibst und so weiter. Der Teufel will dich gerade mit Sprüchen Wort machen. Der Kopf muss ab. Holofernes. Nur so haben wir den Sieg. Weißt du, dass der Teufel dich nicht mehr weiter fertig macht, dich entwertet, dich weiter verstümmelt, dich entweiht. In der Bibel heißt es, in 1. Johannes 1, Vers 9, wir verwenden es immer für Sünder, vergiss es. Der Brief des Johannes ist an Christen geschrieben, nicht an Sünder, gottlose Menschen. Und da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Untugend. Diese Worte sind an Christen gerichtet, nicht an Heiden, nicht an Sünder, nicht an Unbekehrte. Aber wir verwenden gleich an Unbekehrte. So viele Christen machen Fehler, sündigen. Das steht an Leute, die nach der Bekehrung sündigen. Ja, nach der Bekehrung. Und wenn wir einen Fehler machen, jeder Wiedergeborene ist vollkommen und sündlos und schuldlos, rein von Gott. Vor Gott ist, ja, fehlt ihm nichts. Und dieser Vers sagt, wenn wir mal Fehler machen, wenn wir mal fallen, wenn wir mal straucheln, dass ich mich nicht selbst nicht aufgebe oder mich aufhänge und depressiv werde und schwermütig werde, traurig werde. Weißt du, hier wirst du immer wieder zurückversetzt in den Urzustand. Zurückversetzt. Verstehst du? Wieder zurückversetzt in deinem Urzustand. In 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Lieben. Verstehst du? Das würde nie an Gotteskinder, würde dieser Mann nie schreiben. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und dann heißt es, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand oder Fürsprecher bei dem Vater im Himmel, Jesus Christus, den Gerechten. Wenn wir Fehler machen. Wir machen Fehler. Zeigen wir einen Menschen, der keinen Fehler macht. Und ich sage dir, die Heiligen, schau den Abraham an, der macht im Alter noch mehr Fehler als in seiner Jugend. Verstehst? Und viele Menschen machen im Alter mehr Fehler als in ihrem ganzen Leben zusammen. Wenn wir sündigen, wir haben einen Fürsprecher, einen Anwalt bei Gott, der vertritt uns, er entsündigt uns, er reinigt uns. Wie heißt es, Jesaja 43, Vers 25? Und Gott sagt hier, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen, nicht um deinetwillen. Vergiss es. Du stehst nicht zur Debatte. Um meinetwillen tilge ich deine Übertretungen und deine Sünde will ich nicht mehr gedenken. Weißt du, du musst, wenn du zu Gott kommst, dann musst du nicht aufzählen, was du heute alles falsch gemacht hast. Herr, vergib, wenn es irgendwo ein Fehler war, vergib mir meine Sünden. Und dann reicht es. Da musst du nicht alles aufzählen. Das zermürbt dich. Da sitzt der Wurm irgendwo drin. Der frisst dich auf. Darum, lass keine Gedanken der Minderwertigkeit oder Unwürdigsein vor Gott zu in deinem Leben. Ersetze deine Gedanken der Minderwertigkeit mit Dank, sag uns ein Danke, Vater. In deine Wunden bin ich geheilt. In deine Wunden bin ich gerettet, reingewaschen im Blut des Lammes. Löse dich von deinen Schuldgefühlen, was du falsch gemacht hast. Gott hat dich geschaffen. Und jetzt bitte halt das auch nochmals fest. Mir ist so wichtig, diese Erkenntnis, die habe ich irgendwo in meinem Leben bekommen. Gott hat mich geschaffen, wie ich bin. Und ich kann mich nicht verändern. Ich würde gerne 1,80 Meter sein oder so wie unser Bruder 1,90 Meter. Aber ich wachse nicht mehr. Da kann ich Phosphor und Nitron und was weiß ich für Düngemittel schlucken und fressen und so weiter. Ich werde keinen Zentimeter warten. Oder nimm dich an, so wie du bist, wie deine Hautfarbe ist, wie dein Geschlecht ist, wie deine Augenfarbe ist, kannst nicht verändern. Kannst zwar so irgendwelche Lupen da einsetzen oder sonst was. Weißt, aber du, deine Familie kannst nicht verändern, dein Charakter, dein Temperament, deine Gesundheit. Weißt, bleib natürlich. Wir müssen durch dieses Leben so durch. Aber das nicht gleich Drama machen, mach aus deinem Leben das Beste. Halt dich nicht auf. Halt dich nicht auf, was aus deinem Leben geworden ist und so weiter. Du kannst nichts dafür, dass du hier in Deutschland geboren bist. Vielleicht wärst du gerne in Amerika geboren jetzt. Amerika wird groß. Ja, verstehst? Und Deutschland wird klein. Was weiß ich? Verstehst du, das ist ein ganzer Blödsinn. Weißt du, wo du geboren bist? Du bist nicht gefragt worden. Ich bin auf jeden Fall nicht gefragt worden. Willst du zur Welt kommen? Willst du leben? Willst du kämpfen? Willst du arbeiten? Zeitlang habe ich gesagt, jeder Mensch, wenn ich den rauskriege, wer die Arbeit erfunden hat. Verstehst du? Das war der liebe Gott. Weißt du, und du sollst ein Feld bestellen, du sollst arbeiten und. Das war der liebe Gott. Aber das, dann habe ich Gott gebeten, vergib mir. Jetzt, ich arbeite fleißig und ich setze alles dran, dass ich die Zeit auskaufe, die mir zur Verfügung steht. Ich bin geboren worden, um gegen den Strom zu schwimmen. Muss mich behaupten, wenn ich überleben will. Und ich habe eines gelernt, die Gegensätze in meinem Leben, die Gegenteile in meinem Leben, ist genau das, was Gott in mein Leben gefügt hat. Und ich muss es dir annehmen und daran stark werden. David ist am Goliath groß geworden. David ist am Saul König geworden. An den Problemen. Deine Feinde, deine Gegner, deine Widersacher, die machen dich groß. Und sagen nicht, Herr, was ist mit mir falsch? Ich habe so viele Schwierigkeiten, so viele Anfechtungen. Danke Gott für Stress. Danke, dass ich so viel Stress habe. So viele Gegenspieler, so viele Kontrahenten, so viele Verfolger, so viele Neider, so viele Kritiker, so viele Peiniger. Danke Gott, denn die machen dich groß. Du glaubst es nicht. Ist egal. Deine Quälgeister machen dich groß. Deine Plagen machen dich groß. Die sind deine Helfer. Weißt du, das sind deine Trainingspartner. Das sind deine Trainingspartner. Sie bringen dich nach oben. Sie halten dich fit. Und der größte Trainingspartner für dein Leben, halte ich fest, ist der Teufel. Denn der, weißt du, der tut nur das Werk Gottes, aber der bisschen mehr drauf. Verstehst du? Er trainiert uns. Der hält uns am Laufen. Weißt du, freu dich, jubel und sag danke. Wie sagt Paulus, ich freue mich der Trübsale. Ich lobe die Trübsale. Denn gerade in den Schwierigkeiten lernst du die Kraft Gottes kennen. Weißt du, wenn du schön brav bist und anständig bist und nichts passiert und nichts runterfällt und nichts zerplatzt und nichts zerbricht, weißt du, kannst du gut an Gott glauben. Aber wenn das mal kracht und donnert und blitzt, wenn Schwierigkeiten da sind, und ich sage, die Schwierigkeiten sind gut für dich. Halleluja! Schwierigkeiten sind gut. Gott ist gut. Halleluja! Löse dich von der falschen Religion, die dir versprechen und sagen, glaub an den Herrn Jesus Christus, du wirst keine Probleme haben. Ja, das ist Lüge, Augenwischerei, Selbsttäuschung, Betrug. Und das ist die große Lebenslüge, in der viele Menschen reinfallen und die verlieren den Bezug zur Realität. Der falsche Glaube, das erzeugt nur Furcht. Was habe ich falsch gemacht, Gott? Dass gerade bei mir so viel Übel ist, dass ich krank bin, dass ich Schmerzen habe, dass ich aussätzig und unrein bin und so weiter, so lebensunfähig, dass ich keine Kraft habe. Nein, auf, dass die Herrlichkeit Gottes groß werde. Halleluja. Preis Gott. Mach dich nicht von äußeren Dingen abhängig. Gott liebt dich, so wie du bist, wie er dich geschaffen hat. Wie du dich entwickelst, wie du, was aus dir geworden ist. Er liebt dich bedingungslos. Lob und Dank, preis dem Herrn. Auch wenn du behindert bist. Und gerade behinderte Kinder werden von den Eltern mehr geliebt, als die kerngesunden Leute oder Kinder. Und das ist wahr, die brauchen mehr Zuwendung. Und ich sage dir eines, je behinderter du bist, desto mehr Zuwendung hast du von Gott, ob du das glaubst oder nicht. Gott liebt dich, bedingungslos, preis dem Herrn. Gott liebt dich bedingungslos, auch wenn du krank bist, wenn du arm bist, wenn du schwach bist, wenn du leidest, ja, und nichts leistest und nichts zustande bringst. Weißt du, und nicht erfolgreich bist. Gott liebt dich. Das will ich dir sagen, das ist die Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Weißt du, Gott liebt dich, auch wenn du nicht berühmt bist und wenn du kein Hochleistungssportler bist und keine Goldmedaille nach Hause bringst. Gott liebt dich. Löse dich von den Lügen Satans. Ja, Gott mag mich nicht. Ja, doch, er mag dich erst recht. Als Versager. Als hoffnungsloser Fall. Löse dich von diesen ganzen blöden Klageweiber aus deiner Umgebung. Weißt du, er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Zweifle nicht an dir selbst, dann verzweifelst du. Fang an dir selbst zu glauben, denn dann kannst du auch an Gott zu glauben. Weißt du, du glaubst dem Teufel. Gott hat einen Fehler mit mir gemacht, weißt du? Oder ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe unschuldig Blut vergossen oder Gott hat sich an mir geirrt und getäuscht. Gott täuscht sich nicht an dir, er liebt dich. Jesus tat Gutes an den Menschen. Er heilte die Kranken, befreite die Besessenen, Belasteten und so weiter. Hat Wunder und Zeichen gewirkt, Hungrige gespeist. Jesus kam uns zu erlösen. Nicht nur von unseren Sünden, sondern auch von jeglicher Form von Selbstverdammnis. Von jeglicher Form der Selbstverdammnis. In meiner Bibel heißt Jesus Christus noch derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Weißt du, was er einmal tat und getan hat, das tut er heute noch. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh nach Hause, renn nach Hause, erzähl zu Hause, was mit dir los ist. Verstehst? Mach. Jesus macht uns frei von allen Schuldgefühlen. Preis Gott. Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Ich danke dir für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. Und ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast, dass du mich frei gemacht hast, meine Brüder und Schwestern frei gemacht hast von allen Schuldgefühlen, der Verdammung, der Unwürdigkeit, dass sie unwert sind. Du hast uns aufgewertet und ich habe dich bei deinem Namen gerufen und ich habe dich erlöst und du bist mein, spricht der Herr. Halleluja, Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Egal wo wir sind, was wir sind, du bist der Größte in uns. Halleluja. Und du machst uns groß, nicht die Menschen. Amen.